Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei 2,1 Millionen, der Politik-Podcast zum Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Elisa Schulz, ich bin der heutige Host und eigentlich bin ich aber Reporterin in der Altmark. Die meisten unserer bisherigen Folgen sind im Studio der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme entstanden. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn wir wollen auch rausgehen. Die wichtigsten Themen im Wahljahr gibt es nämlich überall in Sachsen-Anhalt zu entdecken. In der letzten Folge waren wir zum Beispiel schon vor Ort, nämlich in Harzgerode, wo die Region gegen die Schließung des Automobilzulieferers Bohai kämpft. Danke für die vielen Zuschriften und Kommentare zu der Folge. Wenn ihr dort noch nicht reingehört habt, würde ich euch empfehlen, das auf jeden Fall nachzuholen. Wir werden an dem Thema Bohai auf jeden Fall in den kommenden Wochen dranbleiben. Heute sind wir aber nicht im Harz, heute sind wir in der Altmark, genau zu sein in Gardelegen. Wir zeichnen auf am Dienstag, den 12. Mai und mir gegenüber sitzt die Bürgermeisterin Mandy Schumacher. Hallo.
Hallo.
Frau Schumacher, Sie sind seit 2015, also mittlerweile seit 11 Jahren, Bürgermeisterin der Hansestadt und Sie sind auch hier geboren, um genau zu sein in Hottendorf. Dazu haben Sie noch eine sehr besondere Gemeinde unter sich. Mit 49 Ortsteilen und mehr als 630 Quadratmeter ist es die flächenmäßig drittgrößte Stadt Deutschlands und demzufolge auch die drittgrößte Stadt Sachsen-Anhalts, zumindest flächenmäßig. Und Sachsen-Anhalt, das bedeutet ja vor allen Dingen der ländliche Raum, den gibt's ja hier zur Genüge. Mit Blick auf die kommende Landtagswahl wollen wir dazu alles wissen. Gerade durch die Größe und die Lage der Einheitsgemeinde sind Sie, Frau Schumacher, eine Expertin, wenn es um das Landleben geht. Politik, Wissenschaftler und Journalisten sprechen ja immer vom ländlichen Raum. Würden Sie das auch so sagen?
Auf jeden Fall. Also, aber unser ländlicher Raum ist ein bisschen größer. Wir haben nämlich 632 Quadratkilometer. Ja, also wir haben schon ordentlich Fläche und sind damit Tatsache die drittgrößte Stadt in ganz Deutschland. Ja, die anderen vor uns sind Berlin und Hamburg, das sind ja Stadtstaaten. Also wir stechen schon heraus und ländlicher, viel ländlicher als bei uns geht's, glaube ich, kaum irgendwo.
Das stimmt wahrscheinlich. Wir haben hier als Team ein paar kurze Fragen vorbereitet und ich hoffe auf kurze Antworten. Woran denken Sie denn morgens als erstes?
Was ich meinem Mann und mir ins Müsli schnipple, welches Obst wir noch da haben, ob ich es geschafft habe einzukaufen oder nicht. Das sind eher praktische Dinge.
Geht der Job als Bürgermeisterin also erst los, wenn Sie durch die Tür gehen?
Nee, der hört 24 Stunden eigentlich gar nicht auf. Also der ist auch manchmal nachts präsent.
Gibt es Themen oder Probleme vom Land, die Sie nicht mehr hören können?
Also seit Jahren, Sie haben es ja schon gesagt, ich mache das jetzt im 11. Jahr. Ich denke einfach, die Kommunalfinanzierung wäre einfach ein wichtiges Thema, weil wir sehen es natürlich so, der Bürger kommt mit Politik bei uns in Kontakt und nicht auf höheren Ebenen bei Land oder Bund. Darum wäre es ganz besonders wichtig, dass die kommunale Finanzierung steht und das wird eigentlich von Jahr zu Jahr immer schlechter.
Welche Wahrheit über das Leben auf dem Land traut sich kaum ein Politiker auszusprechen?
Ich denke, ich glaube, es ist einfach unterschiedlich ist, traut sich schon keiner so richtig, weil also die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die wird ja immer propagiert, aber es ist nicht gleichartig und wir wollen auch gar nicht gleiche Lebensverhältnisse, weil wenn ich das wollen würde, könnte ich auch in der Stadt leben, möchte ich gar nicht. Uns ist bewusst, dass wir bei der Frage Mobilität zum Beispiel uns nicht mit Magdeburg oder Halle oder Dessau vergleichen können und dass wir nicht den gleichen ÖPNV haben können, das ist ganz klar. Dafür haben wir hier andere viele Vorteile.
Haben Sie das Gefühl, das wird ausgesprochen?
Also ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also Kommunalpolitiker haben, glaube ich, wenig Berührungsängste mit der Wahrheit.
Aber die Landespolitik schon eher, oder?
Naja, vielleicht nicht unbedingt mit der Wahrheit. Nein, das will ich nicht behaupten, ja. Aber es wird häufig versucht, allen alles recht zu machen. Das funktioniert nicht im Kleinen, nicht wie im Großen.
Ja, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück. Weil es gerade so schöne, schnelle Runde war, haben wir auch noch ein paar kontroverse Thesen im Gepäck. Auch hier gern kurze, knackige Antworten. Die Bundes- und Landespolitik ignorieren den ländlichen Raum.
Nee, das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. Sie fokussieren sich teilweise sogar ziemlich drauf und zwar mit einer Unmenge von Förderprogrammen, von denen ich lieber wollen würde, dass es sie nicht gäbe, sondern dass wir das Geld pauschal bekommen würden. Das wäre für uns sehr viel einfacher, weil wir am besten wissen, wo der Schuh drückt.
Der ländliche Raum ist abgehängt?
Das ist auch ganz und gar nicht meine Meinung. Da kommt es immer ein bisschen darauf an, von wo aus die Bewertung geht. Ich denke immer, wenn man selber aus dem urbanen Raum kommt, kann man sich natürlich schlecht vorstellen, wie es ist, hier zu leben. Wir wollen aber hier leben. Das ist der große Unterschied. Und für mich ist die Frage von Abgehängtheit, ja, da geht es immer um Autobahn und so, ist mir bewusst. Aber wir mögen die beschauliche Ruhe und die Gemeinschaft hier bei uns.
Okay. Der ländliche Raum macht Sachsen-Anhalt aus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal ganz klassisch, es gibt ja nur drei größere Städte und alles andere ist ländlicher Raum. Und schon Magdeburg und Halle würde ich jetzt nicht gerade als Großstadt durchgehen lassen.
Wahrscheinlich. Die Stadt lebt auf den Kosten des ländlichen Raums.
Naja, nee, das würde ich nicht sagen. Aber die Städter müssen sich bewusst werden, sie leben überhaupt vom ländlichen Raum, weil ohne unsere Bauern nichts zu essen. Ne? So, ja. Das müsste einem vielleicht eher mal ein bisschen klar werden.
Haben Sie das Gefühl, es herrschen viele Vorurteile von der Stadt zum Land?
Ja, also, na klar. Also wir gelten hier so ein bisschen als hinterwäldlerisch, würde ich mal so denken, ja. Was ich natürlich nicht bestätigen kann, wobei wir schon hinterm Wald hier leben, aus Magdeburg betrachtet, weil wir unglaublich viele schöne Waldflächen haben, da sind wir auch stolz drauf. Aber es hat nichts mit hinterwäldlerisch zu tun.
Gibt's die Vorurteile auch andersrum, Land zu Stadt?
Klar, ich habe auch Vorurteile gegenüber Städtern. Und das ist wahrscheinlich eine Frage der Sozialisierung.
Welche denn?
Also ich glaube ja zum Beispiel, dass man als Städter gar nicht einschätzen kann, wie schön es auf dem Land ist, weil man hier überhaupt noch nicht erlebt hat. Und dass die Vorteile, die eine Stadt hat, zum Beispiel an kulturellen Möglichkeiten, wir ja genauso gut nutzen können, das sieht man als Städter nicht. Also mein Mann hat zum Beispiel in Berlin studiert und hat da noch eine Studienfreundin. Wenn die zu einem Konzert fahren, fahren die auch eine Stunde durch Berlin. Und so lange fahre ich auch nach Magdeburg. Also ich glaube, da ist manchmal ein bisschen Ignoranz vielleicht uns gegenüber herrscht, ja, so.
Jetzt bin ich ein bisschen von den Thesen schon weg, aber ich habe noch eine. Der ländliche Raum ist wahlentscheidend bei der Landtagswahl.
Naja, alleine anhand der Personenzahl, die in Sachsen-Anhalt lebt, wenn wir die drei großen Städte zusammenzählen, dann ist es wohl so, dass wir mehr Leute außerhalb der großen Städte haben.
Ja, jetzt wo wir warm sind, gehen wir vielleicht mal ein bisschen ins Detail.
Machen wir.
Wenn man erzählt, man wohnt in Gardelegen. Dann kommt meistens die erste Frage, wo ist das oder wie kommt man da hin? Und dann antwortet man wahrscheinlich mit dem Auto. Ist das so? Also geht's ohne Auto nicht?
Das ist, glaube ich, Tatsache so. Also das gefällt mir persönlich nicht, aber das ist so. Wenn man zum Beispiel bei uns in Kassik wohnt, da kann man zwar mit dem Bus fahren, wenn Schule ist, ist es noch ein bisschen besser, als wenn Ferien sind. Aber da gibt es zum Beispiel keinen vernünftigen Radweg und so. Also die Möglichkeiten sind schon beschränkt und ohne Auto ist man, würde ich schon sagen, hier ein bisschen aufgeschmissen. Oder man hat gute Nachbarn, die einen unterstützen oder Freunde und Familie, ja. Aber ich denke schon, das Auto ist hier unverzichtbar.
Da ist natürlich die Frage, ob das jetzt das Vorteil der Stadt bestätigt, dass wir hier einen schlechten ÖPNV haben.
Wir haben hier gar keinen schlechten ÖPNV, ganz im Gegenteil. Wir haben hier sogar einen super ÖPNV, wenn man zum Beispiel unser Rufbussystem betrachtet. Aber man darf natürlich nicht vergessen, was ist ÖPNV bei uns? Wenn man von uns, von irgendeinem Dorf, fahren drei Leute mit dem Bus nach X, ja. In Magdeburg steigen morgens tausende Leute ein in die Straßenbahn, um zur Arbeit zu kommen. Sowas gibt's bei uns natürlich in dem Sinne nicht. Das heißt aber nicht, dass unser ÖPNV schlecht ist.
Wenn man das mit anderen Landkreisen vergleicht, ist Gardelegen da eher gut?
Also unser Rufbussystem, das gibt es nicht überall und das finde ich eigentlich schon super flexibel und das wird auch gut angenommen, das weiß ich. Und das gibt es woanders nicht, also würde ich schon sagen, wir sind da schon ein Stückchen vorneweg, ja.
Ja, gibt es irgendwas, was Sie sich wünschen würden für die Zukunft des ÖPNVs?
Also ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche einen kostenfreien Zugang hätten, denn dann würden sie sich auch durchaus besser daran gewöhnen, den zu nutzen, wenn sie älter sind.
Wäre das eine Aufgabe der neuen Landesregierung nach der Wahl im September?
Also die Finanzierung ÖPNV setzt sich ja aus verschiedenen zusammen, die das Geld geben. Und es wäre natürlich schön, wenn das die Landesregierung macht. Aber man darf auch niemals vergessen, Geld kann man nur einmal ausgeben. Und man muss das auch gewichten. Ja. Das macht ja dann die entsprechend gewählte Landesregierung, je nachdem. Wenn die Grünen zum Beispiel die Landesregierung führen, könnte ich mir vorstellen, dass die es machen würden, ja.
Das Deutschlandticket wurde ja ursprünglich mal angelegt, um Pendler mehr in den ÖPNV zu bringen. Ist es wirklich eine gute Entscheidung fürs Land gewesen?
Also rein finanziell wahrscheinlich für den ÖPNV sehr schwierig, aber von der Zielrichtung her funktioniert das, glaube ich, auf jeden Fall. Ich selbst habe zwei Freunde, die jeden Tag mit dem Bus nach Magdeburg zur Arbeit fahren und mit dem Deutschlandticket das auch machen.
Ja, Wenn das funktioniert, ist das schön. Mobilität entscheidet ja auch oft, ob man zum Supermarkt, zur Kita, zur Schule oder auch zum Arzt kommt. Gerade bei den Ärzten muss man wahrscheinlich eher längere Fahrtwege in Kauf nehmen. In Gardelegen gibt es ja keinen Hautarzt mehr. Viele Ärzte nehmen auch keine Patienten mehr auf. Ich hatte das erst vor kurzem selber bei der Suche nach einem Zahnarzt. Und jetzt ist die Frage, was würden Sie denn Menschen raten, die hier ärztliche Hilfe suchen?
Also ärztliche Hilfe, man muss da differenzieren zwischen der allgemeinmedizinischen Versorgung und der fachärztlichen Versorgung. Die fachärztliche Versorgung ist in vielen Bereichen nicht besonders gut. Das ist so, das ist nicht nur bei Hautarzt so, das ist zum Beispiel auch bei Augenarzt so. Hautarzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, über Apps schnell an Termine zu kommen. Das funktioniert doch gut, haben mein Mann und ich auch schon mal ausprobiert. Und ansonsten, die Hausarztdichte ist bei uns auch noch zu locker, sage ich mal. Da gäbe es schon noch Potenzial. Ich weiß aber, im stetigen Austausch auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung, dass die sagen, die haben aber doch noch generell wenig Beschwerden über diese Situation.
Müssen da mehr Beschwerden kommen, dass da was passiert?
Ist immer so. Ja. Also wenn sich keiner beschwert, das ist auch vollkommen legitim, also wobei es immer auf die Art und Weise der Beschwerde ankommt. Wenn sich keiner beschwert, kann man nicht wissen, dass irgendwas nicht läuft. Ja, wir haben dafür zum Beispiel so einen Melder auf der Homepage, weil es ist ja nicht mehr wie 1630, dass man einen Nachtwächter durch die Ortschaften schickt und guckt, ob alles in Ordnung ist. Müssen schon alle ein bisschen mitmachen, ja.
Ja, und das wird auch angenommen?
Ja, das wird angenommen. Es wird auch so angenommen, wie man es sich wünscht. Also in vernünftiger Art und Weise wird ein Problem dargelegt, ganz seltene Ausreißer mal. Also, aber sonst ist davon, die Lampe brennt nicht, bis der Müll, der hier liegt, muss weg. Also klappt das gut.
Ja, kommen wir nochmal zu den Ärzten zurück. Außer Beschwerden, was könnte denn noch passieren, damit mehr Ärzte aufs Land kommen?
Also ich persönlich glaube, wenn man aus einer Großstadt kommt, hat man kein Interesse, als Landarzt zu arbeiten. Da muss man schon für geboren sein. Ich sehe das bei meinem Hausarzt zum Beispiel, mit dem ich auch befreundet bin. Da ist das ähnlich wie bei mir. Da ist beim Einkaufen, du bist überall Herr Doktor. Ja? Und das muss man wollen. Und das ist eben kein 8-Stunden-Job, sondern darüber hinausgehend. Darum denke ich, solche Sachen wie die Hausärztequote bei der Ausbildung hier bei uns in Sachsen-Anhalt, das ist zum Beispiel eine sehr gute Sache. Kommunen versuchen ja auch mit Stipendien dagegen zu wirken. Aber eigentlich muss man die rausfischen, die es gerne machen wollen würden und gern hierbleiben wollen würden. Ja. Als ich versucht habe, mit meiner Tochter zum Beispiel die studiert Psychologie einen Studienplatz zu bekommen, das ist ja unglaublich schwierig. Und die würden gern, oder die, wir haben ja einen bekommen, so ist es nicht, aber wir würden wahrscheinlich da mehr erreichen, wenn wir nicht auf ein 1,0er Abitur schielen, sondern auch ein 1,4er Abi. Kann man ein guter Hausarzt für sein oder Facharzt für sonst egal was.
Wie findet man denn die raus, die fürs Land geeignet wären, wenn man das mal so sagen möchte?
Also das Land hat ja dazu, arbeitet ja mit der Kassenärztlichen und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung zusammen. Die haben natürlich die Fachkompetenz, um einzuschätzen, passt das oder passt das nicht. Und dann ist natürlich klar, die, die sich da bewerben, die wollen ja auch hier bleiben. Und das ist wie immer die Motivation aus sich heraus, ist eine ganz andere. Wenn man das versucht, mit Geld zu machen, das funktioniert nicht. Schon darum nicht. Weil wenn die nämlich fertig sind, dass ein Klacks ist, das Geld zurückzubezahlen und dann woanders hinzugehen oder sich freikaufen zu lassen durch andere Praxen oder Krankenhäuser.
Ist sowas Aufgabe von der Landesregierung?
Ja.
Wie können die da eingreifen?
Also sowas wie zum Beispiel die Landärztequote, die jetzt beim Studium ist, das funktioniert, denke ich, sehr gut. Gibt es ja auch zum Beispiel im Bereich der Lehrerversorgung für Sekundarschullehrer ein eigenes Landesprogramm. Ich denke, das ist der Weg. Oder wir müssten uns als Land entscheiden, aus der zentralen Vergabesituation auszusteigen. Aber ob das so clever ist, das kann ich nicht überblicken.
Die Landesregierung finanziert ja jetzt auch das Altmark-Klinikum mit, zumindest versucht es, diese Liquiditätsprobleme zu überbrücken. Sehen Sie das als richtigen Schritt?
Also man darf ja nicht vergessen, dass das Land Sachsen-Anhalt teilweise über die Salus Holding auch Eigentümer ist. Und genauso wie der Landkreis ist natürlich dann auch das Land am Start. Mal davon abgesehen, dass aus meiner Sicht die Krankenhäuser in Salzwedel und in Gardelegen unbedingt zur Versorgung der Bevölkerung erforderlich sind und darum ja auch einen Anspruch auf den Sicherstellungszuschlag haben, den hätten sie ja sonst nicht, weil sie hatten das vorhin angesprochen, wir einfach hier eine ziemliche Fläche haben und zumindest die vernünftige Notfallversorgung und Innere und Chirurgie, das muss auf jeden Fall ortsnah möglich sein. Ja, und das ist medizinische Versorgung ist eine Aufgabe des Staates.
Ich kann mir vorstellen, dass das Gespräch um das Klinikum hier nicht nur in unserem Landkreis ein Thema ist, sondern andere Krankenhäuser in anderen Landkreisen wahrscheinlich vor den gleichen Herausforderungen stehen. Ist denn Ihre Meinung offen lassen trotz Schulden oder radikal kürzen?
Also das kommt, glaube ich, immer ein bisschen darauf an. Wenn man etwas hat, was absehbar nicht besser wird, man kann nicht sagen, was sich nicht lohnt. Darum geht es nicht in der medizinischen Versorgung, aus meiner Sicht jedenfalls. Die Schließung von Krankenhäusern, das machen ja nur private Unternehmen, sage ich mal vorsichtig. Ja? Also wir haben das in anderen Orten gesehen, zum Beispiel in Zerbst bei meinem Kollegen Herrn Dittmann. Auch nur durchs Eingreifen des Landes und durch das Agieren des Kreises da und der Stadt konnte der Standort erhalten bleiben. Wir brauchen unsere Krankenhäuser für die medizinische Grundversorgung. Also ich bin immer für erhalten, trotz Schulden. Und die Frage muss man stellen, warum gibt es denn diese Schulden? Kann es nicht vielleicht sein, dass die Finanzierung der medizinischen Versorgung falsch aufgestellt ist? Und da arbeitet ja gerade die Bundesregierung dran. Mal gucken, in welche Richtung das geht.
Abwarten also. Am Ende ist das alles eine Frage des Geldes, habe ich das Gefühl. Finanzierung, Wirtschaft, auch auf dem Land sieht man immer wieder, vieles schließt. Macht es Angst?
Also bei vieles schließt, da denke ich immer so, das hatte ich letztens auch das Thema eine geschlossene Apotheke, das ist ja Staatsversagen. Das ist kein Staatsversagen. Jeder von uns ist dafür selbst verantwortlich. Wenn ich bei einer Online-Apotheke meinen Kram bestelle und nur wenn ich mal eine Beratung brauche, weil guck mal hier, was kann ich da machen, gehe ich in eine Apotheke, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Apotheke nicht überleben kann. Also jeder muss sich selbst auch hinterfragen, was man kann man als persönlichen Beitrag leisten, um unsere Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Man muss schon auch nutzen, ne? Sonst läuft's nicht.
Ja, aber die Landesregierung sollte so bei sowas eingreifen oder nicht?
Da müssten Sie schon ein bisschen konkreter sagen. Also wenn zum Beispiel irgendwo ein Lebensmittelladen schließt, ist das keine Aufgabe der Landesregierung.
Ja, aber wenn große Unternehmen, große Wirtschaftsstandorte schließen, dann schon eher?
Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da kommt es ja ganz drauf an. Wenn ich Unternehmen sehe, die in einem gewaltigen Maße Fördermittel bekommen haben und die nach Ablauf der entsprechenden Zweckbindungsfrist dann unser Land verlassen, dann ist es sicherlich so, dass man zukünftig bei der Vergabe von Fördermitteln die Fördervoraussetzungen etwas anpassen muss. Weil ansonsten wird das Geld aus unserem Staat herausgezogen, die Anlagen herabgewirtschaftet und dann stehen gelassen. Ja, also das ist sicherlich so, dass man da gucken muss, war ja bei uns beim Glaswerk ähnlich.
Einige Unternehmen schließen ja auch, weil sie keinen Nachwuchs finden oder keinen, der das übernehmen möchte. Da muss wahrscheinlich die eine oder andere kreative Lösung her. In Gardelegen gibt es ja jetzt schon die ersten Automatenkioske, 2 Stück, um genau zu sein. Der Hagebaumarkt in Salzwedel stellt seinen Azubis jetzt ein Azubi-Card zur Verfügung, damit die zur Ausbildung und zur Schule kommen. Aber gerade die jungen Leute ziehen ja vom Land weg. Woran liegt es?
Also zum einen sicherlich daran, dass man bei uns nicht alles das lernen kann, was man gerne lernen möchte. Und ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, es schadet nie, wenn man mal ein bisschen von zu Hause weg war, zum Beispiel für den Zeitraum der Ausbildung, um mal ein bisschen Fremdluft zu schnuppern und dann wieder schätzen zu können, wie schön es zu Hause ist. Also wenn man zum Beispiel was studieren will, kann man das in Gardelegen nicht. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Aber dass die Kinder wissen, was wir überhaupt hier haben, dafür machen wir seit 3 Jahren, glaube ich, jetzt eine Azubi-Messe. Das kam mal so, da war ich bei der 10. Klasse und die haben gesagt, ja, du kannst ja hier gar nicht das lernen. Ich sage, was möchten Sie denn lernen? Ich würde gerne was mit Medien machen. Da wusste ich aber ganz genau, dass man das hier lernen kann. Und so ist das entstanden, dass die Kinder auch mal einen Einblick kriegen, was kann man auch bei uns machen. Aber ganz grundsätzlich finde ich nicht schlimm, wenn man weggeht. Ich war auch zum Studium weg. Ging ja nicht anders. Jura kann man ja in Garling nicht studieren, ja.
Aber es wäre schön, wenn man zurückkommt, oder?
Ja.
Aber ist das ein Teufelskreis? Junge Leute gehen weg, dadurch gibt es hier kaum junge Familien oder junge Leute und da kommt auch keiner zurück?
Also das muss ja, weiß ich nicht, haben Sie da eine Statistik, die sowas aussagt?
Nö, das war jetzt eine These.
Ja, also diese These würde ich nämlich nicht stützen, denn ich bemerke schon einen Rückzug auch von jungen Menschen, insbesondere wegen der guten Glasfaserinfrastruktur bei uns, die halt von hier arbeiten können. Ich kenne mehrere Leute, die in Berlin tätig sind, also theoretisch tätig sind, aber im Homeoffice arbeiten und alle 2 Wochen mal hinfahren für irgendein Meeting. Also das ist, glaube ich, eine steile These zu sagen, die Leute kommen nicht wieder. Klar, kennt man selber, Partnerschaften entstehen, man zieht woanders hin, aber wir haben in den letzten Jahren immer mehr Zuzug als Wegzug.
Das habe ich aufgeschrieben. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Was machen Sie denn anders als andere Gemeinden, dass Sie mehr Zuzug als Wegzug haben?
Also wir haben zum Beispiel eigene Wohnbaugebiete geschaffen. Das ist ja nicht unbedingt eine kommunale Aufgabe und die zum Selbstkostenpreis dann weitergegeben. Ja. Und auch unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft ist, was die Miete betrifft, ausgesprochen moderat. Und das sind Punkte, denke ich, die schon dafür sprechen, dass man bei uns wohnt. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt, immer mal mit der Personalsituation in Kindergärten, haben wir eine ausgesprochen flächendeckende Kinderbetreuung in Einrichtungen, die schön sind und dem Kindeswohl entsprechen. Also das ist ja immer so, wenn wir diskutieren immer verschiedene Punkte. Mich hat noch nie ein Einwohner gefragt, der hierher ziehen wollte, sag mal, wie hoch ist denn bei euch die Grundsteuer? Aber viele fragen, sag doch mal, wie sieht's denn aus, Kindergärten, Schule, zum Beispiel auch Lehrerversorgung. Da machen wir mit unserem Gardelehrerprogramm jetzt ja schon im 8. oder 9. Jahr, sorgen wir dafür, dass unsere Schulen gut versorgt sind und wir nicht so viel Ausfall haben. Ist natürlich auch nur dann lohnenswert, wenn die Lehrer, die wir dadurch akquiriert haben, dann nicht abgeordnet werden an anderen Schulen, wo dann viel Ausfall ist, ja.
Können Sie das vielleicht nochmal erklären, wie das funktioniert mit dem Gardelehrer?
Also wir vergeben Stipendien, meistens 2, das entscheidet der Stadtrat von Jahr zu Jahr, an Studierende, die gerne danach bei uns in Gardelegen als Lehrer oder Lehrerin tätig werden wollen. Gleichzeitig machen wir es aber auch so, wer seinen Vorbereitungsdienst hier machen möchte, wer ein Praktikum machen möchte, wer irgendwas mit Schule machen möchte, kann sich bei uns melden. Das mache ich hier persönlich. Das ist immer, das macht irgendwie, macht den gute Vibes, wenn die Bürgermeisterin sich kümmert. Und im Land macht es unsere Landtagsabgeordnete Frau Hietelheuer auch direkt so, dass wir da gute Erfahrung haben und wir darum auch eine Unterrichtsversorgung haben, die deutlich über der von anderen liegt.
Ist das ein Projekt, was auch in anderen Landkreisen vielleicht oder für andere Landkreise eine Idee wäre?
Also wir hatten sowohl schon zu Landkreisen als auch schon zu anderen Kommunen Kontakt, die von uns wissen wollten, wie wir es machen. Meistens haperte es auch nicht an dem Geld für die 2 Stipendien, sondern an dem Rundum-Sorglos-Paket drumherum. Ja, es muss immer jemanden geben, der sich dann kümmert. Ja, wenn jemand sagt, so, ich komme, meine Frau oder mein Mann kommt mit, die ist das und der ist das von Beruf, dafür brauchen wir auch irgendwas, darum kümmern wir uns auch. Ja. Und das denke ich schon, das hört sich so ein bisschen nach Einzelfallbehandlung an, aber der Einzelfall, der sorgt dann dafür, dass hunderte Schüler einen guten Unterricht haben. Ja. Darum machen wir das.
Sehr schön. Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert. Und wir haben auch mal welche, die das Stipendium beenden. Das ist keine Frage. Das hat dann meistens was mit Liebe zu tun. Wir hatten auch schon mal überlegt, ja, so eine kleine Partnervermittlung für Gardelegen zu machen. Aber natürlich nur im Scherz.
Wir würden langsam schon zum Ende kommen. Und ich habe zum Ende auch noch mal ein paar kurze Thesen. Fühlt sich das Land noch gesehen?
Also Sie meinen das Land im Sinne von der ländliche Raum?
Ja.
Ja, dafür sorgen ja auch schon unsere Landtagsabgeordneten. Die meisten kommen ja auch aus dem ländlichen Raum. Und wir haben ja auch noch ganz schön viele Kommunalpolitiker, die dem Land sagen, was gesehen werden muss.
Warum lohnt es sich denn für Orte wie Gardelegen zu kämpfen?
Also für mich ist ja so, dass meine Heimat und ich möchte, dass es auch weiter schöne Heimat für nachfolgende Generationen ist. Ich finde es absolut lebenswert bei uns, sonst wäre ich auch nicht wieder zurückgezogen und auch nicht hier geblieben, muss man ja alles nicht, ja. Und ja, das könnte man so zusammenfassen. Ich liebe das hier.
Sehr gut. Ich liebe es hier auch. Ich habe mich schockverliebt, als ich hergezogen bin. Wir machen am Ende immer von 2,1 Millionen so ein kleines Abschlussritual.
Ja.
3 Fragen, 3 Antworten quasi.
Okay.
Was sind denn für Sie die entscheidenden Themen im Wahljahr 2026?
Für mich ist das auf jeden Fall Bildung und Gesundheit.
Ist diese Wahl für Sie eine Schicksalswahl?
Schicksal ist für mich was, was ich nicht beeinflussen kann. Diese Wahl wird beeinflusst von jedem einzelnen Bürger des Landes Sachsen-Anhalt. Das hat nichts mit Schicksal zu tun.
Also es ist unsere Aufgabe.
Ja.
Und wo steht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres 2026?
Da bin ich immer ein bisschen wankelmütig von Woche zu Woche, wo es stehen könnte, das kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen.
Okay. Danke, Frau Schumacher. Und auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, danken wir, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge von 2,1 Millionen. Das war die 6. Folge hier aus dem wunderschönen Gardelegen. Es lohnt sich, auch diese Stadt mal anzuschauen und einen Besuch abzustatten. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese so wichtige Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns oder empfehlt uns gern weiter an jeden, den Politik in Sachsen-Anhalt interessiert oder am Herzen liegt. Und jetzt seid ihr dran. Was sind die Themen, die euch wirklich beschäftigen? Was sollen wir uns genauer anschauen? Oder wollt ihr einfach mal erzählen, was euren Landkreis so ausmacht? Schreibt uns gerne einen Kommentar oder auch eine E-Mail an podcast@volksstimme.de. Wir lesen alles und wir antworten auch gern. In der nächsten Folge geht es dann um das Thema Demografie. Mein Host-Kollege Jan Schumann hat Lisa Garn zu Gast. Wenn ihr Sachsen-Anhalt außerdem täglich im Blick behalten wollt, unser Newsletter Update Sachsen-Anhalt fasst jeden Tag die wichtigsten Themen kompakt zusammen. Kostenlos bei Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal von 2,1 Millionen. Das Team hinter dem Podcast. Die vier Hosts sind Max Hunger, Lena Bellon, Jan Schumann und ich, Elisa Schulz. Redaktion Frank Rugulis. Mitarbeit Frank Krause und Till Gerloff. Grafik Tobias Büttner.